Heute im New Lawyers Podcast Natalia Schomerus.
Diese Agenten sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und ich glaube, jede Kanzlei, die nicht AI-first ist, wird das in den nächsten Jahren zu spüren bekommen, dass ihr einfach die Mandanten stückchenweise weglaufen. Das passiert nicht über Nacht, aber es passiert. Und es passiert auch deswegen, weil eben die AI-first-Kanzleien in der Lage sind, qualitativ besser und effizienter zu arbeiten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Natalia Schomerus steht an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Innovation wie kaum jemand sonst. Als Legal Innovation Lead bei Legora, einem Legal AI Unicorn mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar, gestaltet sie aktiv mit, wie Juristinnen und Juristen in Zukunft arbeiten werden. Ihr Weg dorthin? Jurastudium, Master in Oxford, Wissenschaft in England und Israel, eigenes Startup, dann Aufbau des KI-Teams bei CMS, Deutschlands größter Wirtschaftskanzlei. Wir sprechen über die Skills, die junge Juristen heute wirklich brauchen, warum technologisches Verständnis kein Nice-to-have mehr ist und was Legoras rasanter Aufstieg über die Zukunft des Rechtsmarkts verweilt. Liebe Natalia, sehr schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich brenne darauf, dir ganz viele Fragen zu stellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich starte auch bei dir mit unserer Icebreaker-Frage, die dich jetzt eiskalt erwischt, weil ich glaube, dass wir die nicht vorbesprochen haben. Aber ich bin mir sicher, du hast ja sofort was im Kopf. Was wolltest du denn als Kind werden?
Ursprünglich mal ganz klassisch Tierärztin im Kindergarten und dann Erfinderin tatsächlich, so mit 8, 9, 10, 12 und dann Staatsanwältin.
Gab es bei der Erfinderin schon konkrete Ideen, die du umsetzen wolltest?
Ja, aber es war alles sehr mechanisch zu der Zeit noch. Also es ging primär um Roboter. Cool. Damals hat mich das Fliebertüt sehr inspiriert. Also das Auto, das auch fliegen kann und auch auf dem Wasser fahren. Und so aus der Ecke kam das. Also es ging viel um Helikopter, Flugzeuge. Ich hatte auch zu Hause ein Modell von dem A380. Das war damals noch ganz neu. Bevor das Flugzeug rauskam, hatte ich ein Modell bei uns schon bei mir im Schlafzimmer stehen. Also es war sehr mechanisch.
Das würde eigentlich jetzt ja auch wieder ganz gut in die Zeit passen.
Tatsächlich. Also die Alternative zum Jurastudium wäre auch Ingenieurwissenschaften gewesen. Also ich habe mich auf ein Jurastudium an der Bucerius Law School beworben und wenn es das nicht geworden wäre, hätte ich an der Uni Hamburg General Engineering studiert. Also was ganz anderes, aber in der Tat jetzt wieder passend.
Cool. Lass uns gleich mal ein bisschen zu deinem Werdegang kommen, weil da hast du schon einige Themen angerissen, die dann das erklären, was du später gemacht hast. Du hast nämlich Jura, Theologie und VWL studiert und dann deinen Master in Oxford gemacht. Wie kommt es zu der relativ ungewöhnlichen Fächerkombination?
In der Tat vor allem auch noch ungewöhnlicher, wenn man bedenkt, was danach daraus geworden ist. Ich bin meinen verschiedenen Interessen gefolgt, ohne großes Karriereziel zu der Zeit und wirklich einfach danach, was mich akademisch interessiert hat. Und an der Theologie fand ich vor allem spannend, die Systematik zu verstehen. Man lernt im evangelischen Theologiestudium, auch im katholischen zum Teil, Altgriechisch, Althebräisch, Latein, also alte Sprachen zu lernen, irgendwie Strukturen zu lernen, das fand ich sehr spannend. Jura ist ja auch sehr systematisch und VWL hat auch eine gewisse, sagen wir mal, theoretische Komponente. Also ich glaube, mich interessieren vor allem Systeme. Aber die verschiedenen Entscheidungen waren auch oft einfach aus dem Bauch heraus, das, was in dem Moment Sinn ergab und Spaß gemacht hat.
Und danach kamst du aber doch eigentlich wieder eher in die Bahnen der Erfinderin, weil du hast dein eigenes Startup gegründet und wurdest dafür auch bei Forbes 30 Under 30 ausgezeichnet. Was hast du aus dieser Gründung mitgenommen oder wie war eigentlich die Gründung dann der nächstlogische Schritt nach diesen Studiengängen?
Ich glaube, in mir schlägt das Herz einer Gründerin immer und ich glaube, man weiß das auch, ob man dieses Feuer in sich trägt. Das heißt nicht, dass man dann auch immer gründen muss, aber ich glaube schon, dass man merkt, ob das etwas ist, was einem Spaß macht. Und ich bin eigentlich immer eher diejenige, die Dinge anstößt und anfängt. Mir macht es auch wirklich Spaß, aus dem Nichts etwas zu bauen. Und insofern glaube ich, das Herz der Gründerin habe ich beibehalten. Auch im Corporate-Bereich bin ich dann eher sowas wie eine Intrapreneurin oder so in dem, was ich mache. Zu der Zeit war es tatsächlich so, Ich war mitten in meiner Promotion in moderner Geschichte. Ich habe zu der Zeit auch an der Uni unterrichtet. Ich war eigentlich in England, bin dann für ein Forschungsprojekt nach Deutschland gekommen und dann kam Corona und meine Archive waren zu. Und wenn man in moderner Geschichte arbeitet und man hat keinen Zugriff auf Primärquellen, dann ist, würde ich mal sagen, die Qualität der Arbeit meist nicht so hoch. Und dann habe ich in der Zeit ein Corona-Projekt gestartet, nämlich Netze zu recyceln aus dem Sportbereich und dann später aus dem Baubereich. Ich habe auch früher mal leistungsmäßig Tennis gespielt und bin dann so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurück. Und aus diesem Corona-Projekt hat sich dann ein richtiges Unternehmen entwickelt. Also eher zufällig, aber ich glaube, dass es irgendwann mal eine Gründung geben würde in meinem Leben, war auch ein bisschen abzusehen.
Und hast du so bestimmte Punkte, die du sagst, die sind besonders einprägsam aus dieser Gründungszeit? Also die haben mir danach immer wieder geholfen, weil ich gelernt habe, mit bestimmten Problemen vielleicht auf eine bestimmte Art umzugehen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Hauptpunkt ist, dass man oft unterschätzt, wie weit man eigentlich kommen kann, wenn man es doch wirklich immer wieder versucht. Also es gab mehrere Türen, die zuerst verschlossen schienen und dann doch gar nicht so verschlossen waren. Also viele Türen sind gar nicht so verschlossen, wie man auf den ersten oder zweiten oder dritten Blick meinen würde. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Das zweite ist, dass ich im Zusammenhang mit der Gründung auch in einem Inkubator war und dann auch Teil von diesem Gründungsprogramm und dann auch mir jetzt mit Forbes 30 Under 30 nochmal Menschen kennenlernen durfte, die wirklich großartige Sachen gebaut haben zum Teil. Und das sind alles sehr normale Menschen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass in vielen von uns eigentlich auch eine großartige Gründungsperson steckt, wenn man einfach eine gute Idee hat und die Hartnäckigkeit dran zu bleiben. Und dass es jenseits dessen aber nicht so viele besondere zusätzliche Eigenschaften braucht, um erfolgreich zu sein.
Gerade diese Hartnäckigkeit, die du angesprochen hast, nennen, glaube ich, viele Gründer als das, was sie wirklich auch durch alle Höhen und Tiefen getragen hat und eben nicht aufzugeben, wenn man die ersten Hindernisse sieht, die man überwinden muss, sondern dann immer neue Wege zu finden, um irgendwie weiterzukommen. Und der da den längsten Atem beweist, hat oft auch das erfolgreichste Unternehmen dann am Ende.
Ja, also eine Sache, die ich gelernt habe, ist don't run out of funding. Also solange man noch Funding hat, das muss ja nicht extern sein, das muss auch kein VC-Case sein, aber solange noch irgendwo Geld reinkommt auf irgendeine Weise, solange gibt's das Unternehmen im Zweifel auch noch. Und das hat eben viel mit Hartnäckigkeit zu tun, denn das Geld kommt da rein, wo man rausgeht und es sich holt.
Absolut. Kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich meine, bei Time Rocket ist es ein bisschen anders, weil wir ja nur eine kleine Finanzierungsrunde gemacht haben. Aber da ist auch das Wichtigste, einfach eine gewisse Cashflow-Planung zu sagen, wie weit kommen wir mit dem Geld, das wir jetzt einnehmen? Was müssen wir einnehmen, um uns wieder neue Investitionen leisten zu können? Und ja, das ist mit Funding ja ähnlich. Also eigentlich schon mit Fundraising beginnen, wenn man eben noch nicht das Geld braucht, sondern wenn man nur mit dem Gedanken spielt, um dann eben auch möglichst viel Vorlauf zu haben.
Ja. Also ich glaube auch, dass viele sich zu viele Gedanken machen übers Produkt. Also natürlich muss man auch irgendwie ein USP haben und auch ein gutes Produkt haben und so. Aber ich glaube, viele machen sich zu wenig Gedanken über diese sehr praktischen Dinge. Also Renet zum Beispiel, das Unternehmen, das ich damals gegründet habe, ist im Wesentlichen ein Logistikunternehmen gewesen. Denn das Recycling hat natürlich auch viel damit zu tun, was man idealistisch möchte. Also idealistisch wollte ich gern die Welt retten und Recycling die Umwelt retten und so. Aber dieser Idealismus, den Klimawandel aufhalten zu wollen, das ist noch kein Unternehmen, sondern das ist das, was einen vielleicht im Herzen motiviert. Aber das, was es zu einem Unternehmen macht, ist Lagerfläche zu mieten, Lagerfläche zu finden, irgendwo Einnahmen zu generieren, Dinge zu verkaufen. Und dieses Praktische ist, glaube ich, etwas, was teilweise von einigen sehr idealistischen Gründern, Gründerinnen auch ein bisschen zu wenig beachtet wird. Und ich glaube, der Kern ist einfach dafür zu sorgen, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden irgendwas baut.
Danach bist du aber erstmal wieder in die Kanzlei zu CMS gewechselt und hast dort das KI-Team aufgebaut. Wie war es nach all dem, was du dann mit Renet auch erlebt hast, wieder in der Großkanzlei zu sein? Und was ist dir da auch am meisten aufgefallen?
Ja, der interessantere Teil daran ist vor allem, dass ich bin ja nicht Anwältin. Das ist vielleicht der wichtige Teil. Also ich habe Jura studiert. Ich habe 2010 mit dem Jurastudium an der Bucerius Law School angefangen und dann abgebrochen nach 2 Jahren. Hab dann andere Sachen gemacht, bin dann neben Renet, also neben der eigenen Gründung, ins Jurastudium zurück. Auch eine eher wahnsinnige Aktion. Etwas, was man nur in Corona machen konnte, weil es sonst nichts zu tun gab. Sonst hätte ich das auch nicht gekonnt. Und habe dann nochmal bis zum ersten Examen studiert und kam dann bei CMS an. Also nicht Anwältin, nie im Referendariat gewesen, nicht in Zweitexamen, nicht diese ganzen Sachen, alle nicht. Kam dann mit meinem Bachelor tatsächlich dann irgendwie in Jura an und wollte dann da was machen. Und ich habe mich ursprünglich auf eine Stelle beworben im Legal Tech, die einfach irgendwie im Legal Tech Team war. Ich wusste zu der Zeit auch noch gar nicht so richtig, was Legal Tech eigentlich ist. Aber ich dachte, das klingt irgendwie nach Startup und Recht, das wird bestimmt spannend. Und habe dann erst im Team eigentlich so richtig meine Rolle gefunden. Also als ich mich beworben habe, gab es keine KI-Stelle oder so, sondern ich habe mich einfach auf Legal Tech beworben und habe dann im Team angefangen, mir meine eigene Rolle zu bauen, was vielleicht auch der beste Weg ist, den ich hätte gehen können, weil ich glaube, die meisten Rollen, die ich bisher hatte, gab es so tatsächlich nicht.
Und wie hast du deine Rolle ausgestaltet? Also was hast du dann tatsächlich gemacht? Und auch mal ganz spannend zu wissen, war von der Kanzlei auch genügend Spielraum für dich, um diese Rolle eben so auszugestalten, wie du sie dir vorstellst oder wo du auch die größten Potenziale siehst?
Also die Rolle selber ist tatsächlich wirklich daraus entstanden, dass dann auch ChatGPT aufkam und wir uns alle damit beschäftigt haben, was das für die Kanzlei bedeutet. Das war im Herbst 2022. Und dann klar wurde, das muss eigentlich tatsächlich eine richtige Rolle sein. Also am Anfang ging es noch darum, sich dazu Gedanken zu machen und dann ging es um die Implementierung. Dann gab es plötzlich ganz viele Legal Tech Tools, die mussten auch irgendwie evaluiert werden. Und so entwickelte sich das dann eigentlich erst in eine richtige Rolle. Und später war es dann so viel, dass ich es alleine nicht mehr stemmen konnte. Und so entwickelte sich daraus ein Team. Das war relativ organisch. Das war keine strategische Entscheidung ganz am Anfang. Also es ist nicht so, dass CMS quasi in der ersten Woche nach der Veröffentlichung von ChatGPT sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, wir brauchen jetzt ein Gen-AI-Team mit einer Gen-AI-Leitung oder so, sondern das hat sich einfach gezeigt im Laufe der Zeit. Was so den Freiraum angeht, muss man natürlich sagen, wenn man bei der größten Kanzlei Deutschlands und in Europa ja auch bei der größten Kanzlei Europas ist, kann man Entscheidungen nicht einfach mal so aus dem Handgelenk schütteln und irgendwie selber treffen. Mhm. Das glaube ich, wäre vermessen, das so zu sehen. Natürlich hat man sehr viele Partner, Partnerinnen. Man hat entsprechende Partnerausschüsse und so weiter, die Entscheidungen treffen. Man hat ja auch ein Team um sich herum. Und CMS so als Organisation ist schon auch dann eine große Organisation. Da ist auch viel Alignment notwendig. Aber innerhalb dessen muss ich tatsächlich sagen, ich war richtig überrascht, wie viel ich alleine entscheiden durfte. Also wenn man sich das so vorstellt, das Bild von Big Law und das Bild von Großkanzlei, das man hat oder das ich zumindest hatte, bevor ich da reingekommen bin, ist ja ein bestimmtes, auch ein sehr hierarchisches. Und bei mir ist es so, ich bin, wie gesagt, ohne Referendariat, ohne zweites Examen, mit zwar guten Noten, aber ohne zweites Examen da reingekommen und war noch keine 30 Jahre alt, als ich alleine Personen einstellen durfte für mein Team. Also ich durfte ein eigenes Team leiten, entscheiden, wer in diesem Team sein sollte, wie das aufgebaut sein sollte, wen wir brauchen würden, was wir machen sollten. Und das mit, ich glaube, so 28 oder so, die ich damals war, ist wirklich nicht selbstverständlich.
Was würdest du auch sagen, wie bist du da selber reingewachsen? Das sind ja eigentlich, okay, du hattest vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung damit durch dein Startup, aber auch die richtigen Leute dafür auswählen. Meistens ist das ja was man lernt über die Zeit, indem man vielleicht erstmal auch zuschaut, wie andere das machen und dann immer besser darin wird. Wie bist du da sofort so in diese Rolle reingewachsen?
Ich glaube, eine Sache, die mir geholfen hat, ist, dass ich schon immer gearbeitet habe. Ich habe, glaube ich, mit 14 oder so angefangen, irgendwie mal am Wochenende zu kellnern und dann an der Uni immer gearbeitet, ob im ASTA oder irgendwie als Hiwi am Lehrstuhl oder Sachen übersetzt oder im Archiv, aber ich habe immer irgendwo gearbeitet und das ist mir klar, dass das nicht als Vollzeitberufserfahrung zählt, aber wenn es darum geht, in Teams zu arbeiten, Vorgesetzte zu haben, sich in Strukturen einzufügen, dann hatte ich zu der Zeit bei CMS eben schon über 10 Jahre Erfahrung, sowohl aus der Gastro, also ich war auch mal irgendwie Barkeeperin, als auch eben aus dem akademischen Betrieb, als auch aus der Industrie. Und ich glaube, wenn man in vielen Teams gearbeitet hat, viele Chefs hatte, gesehen hat, was funktioniert hat und was nicht, welche Leute irgendwie wie performen, was welchen Menschen wichtig ist, dann hat man da, glaube ich, ein besseres Gespür für. Oder das hat mir zumindest konkret geholfen. Bei CMS selbst muss ich auch sagen, dass es natürlich auch sehr einfach ist. Die meisten Menschen, die sich auf diese Stelle beworben haben, sind hochambitioniert, hochidealistisch. Also so KI bei einer Großkanzlei ist etwas, das hat zu der Zeit vor allem die angesprochen, die wirklich Lust darauf hatten. Da, glaube ich, hätte man fast jede Person nehmen können, die sich beworben hätte und wäre damit erfolgreich gewesen.
Und was würdest du sagen, hat dich inhaltlich besonders gereizt? Also wo hast du die größten Potenziale gesehen oder hast gesagt, okay, das ist wichtig, dass Kanzleien jetzt anfangen, darüber nachzudenken und da ja auch so ein bisschen früher dran sind als viele andere?
Sprachmodelle gehen wirklich in den Kern dessen, was wir juristisch machen. Und zwar so weit, dass Nicht-Juristen, Nicht-Juristinnen teilweise gar nicht mehr verstehen, wofür es Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen überhaupt noch braucht. Also es geht wirklich sehr weit da rein. Und jetzt kann man sich natürlich über Halluzinationen Gedanken machen und über alle möglichen Schwächen. Und letztens hat man da eine Rechtsfrage reingestellt und eine falsche Antwort rausbekommen. Ja, das mag alles sein. Aber wenn wir in die große Menge der juristischen Arbeit schauen, die Art, wie diese Arbeit früher gemacht wurde und die Art, wie wir diese Arbeit heute mit Sprachmodellen machen können, dann liegt dazwischen einfach eine Welt. Also die Agenten, die heute in der Lage sind, Informationen aus verschiedenen Akten zusammenzutragen, auszuwerten, zu priorisieren, für den aktuellen Fall Erkenntnisse daraus zu gewinnen, die richtigen Fragen zu stellen, Dinge zu korrigieren, die ich schon geschrieben habe. Diese Agenten sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und ich glaube, jede Kanzlei, die nicht AI first ist, wird das in den nächsten Jahren zu spüren bekommen, dass ihr einfach die Mandanten stückchenweise weglaufen. Das passiert nicht über Nacht, aber es passiert. Und es passiert auch deswegen, weil eben die AI-First-Kanzleien in der Lage sind, qualitativ besser und effizienter zu arbeiten. Also es fing an mit sowas wie Due Diligence, die ja schon vor ein paar Jahren und auch schon vor dieser KI-Welle jetzt nichts war, womit Kanzleien so primär Geld verdient haben, sondern vor allem etwas, womit sie größere Mandate reingezogen haben für sich. Aber inzwischen sprechen wir auch wirklich über die kernjuristische Tätigkeit und zunehmend auch über die strategische Beratung.
Das erklärt ja auch, warum du danach, also nach CMS, zu Legora gekommen bist. Kannst du für alle, die Legora noch nicht kennen, wahrscheinlich sind es nicht viele, die hier zuhören, aber mal ein bisschen genauer erklären, was macht die Plattform genau und wie unterscheidet sie sich vor allem von anderen Legal Tech-Anbietern?
Ja, Legora ist tatsächlich ein schwedisches Unternehmen, 2023 gegründet und ist ein KI-Workspace. Das heißt, es geht darum, verschiedene Personen, ganze Teams, ganze Kanzleien, auch ganze global tätige Kanzleien auf einer Plattform zu haben, die verschiedenen KI-Anwendungen dort für sich nutzbar machen können. Das heißt, wir haben Partnerschaften mit juristischen Verlagen, deren Daten in Legora befragt werden können. Wir haben aber auch ein Word-Add-in, ein Outlook-Add-in, Tabular Review, also die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dokumente parallel auszuwerten in einer sehr geordneten Art und Weise. Und Legora als Unternehmen ist inzwischen ein Unternehmen, das auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzt wird in der Bewertung. Damit übrigens auch das erste europäische Legal Tech-Einhorn überhaupt bisher. Ich hoffe, es kommen viele weitere, aber derzeit sind wir das Einzige. Wir sind jetzt etwas über 400 Personen, die daran arbeiten, KI für Kanzleien und Rechtsabteilungen praktisch nutzbar zu machen. Und der Hauptpunkt, der unser Produkt unterscheidet von dem, was man vielleicht so im Alltag kennt, ist, dass wir ein richtiger Workspace sind, also kein Chatbot. Nicht nur ich stelle eine Frage und der Chatbot gibt mir eine Antwort, sondern ich habe verschiedene Funktionen, die unterschiedlich funktionieren, die aber alle aus KI gedacht sind.
Und wie bist du von CMS zu Legora gekommen?
Also Legora hat sich bei mir gemeldet. Wir hatten einen Demo-Termin. Wenn man bei so einer Kanzlei wie CMS sitzt, dann schaut man sich schon so 150 und mehr Plattformen an im Laufe der Zeit, um zu wissen, was auf dem Markt passiert. Und wir hatten einen Demo-Termin mit Legora und im Anschluss haben die sich tatsächlich bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu wechseln. Das konnte ich zu der Zeit noch nicht. Das habe ich dann erst einige Zeit später gemacht. Und auch erst, als das KI-Team bei CMS irgendwie soweit auch gelaufen ist. Man muss sagen, vorher fand viel auch einfach in meinem Kopf statt und meine Sorge war, dass wenn ich gehen würde, alles das, was in meinem Kopf war, einfach dann nirgendwo mehr sein würde. Und es war mir schon wichtig, vorher ein Team aufzubauen, das alles das, was ich kann und mache, noch besser macht als ich am besten, damit ich so ein bisschen auch obsolet werde. Und dann bin ich zu Legora gegangen. Was mich an der Stelle fasziniert hat, war die Überlegung, dass ich das, was ich bei CMS gemacht habe, jetzt bei vielen Kanzleien machen könnte, also KI-Modelle zu integrieren und erfolgreich machen.
Ganz Gründerinnen-like so in der Skalierung gedacht hast.
Genau, genau.
Und generell auch so ein bisschen, das ist auch wieder so dieses Gründerinnen-Gehen, was du vorher schon erzählt hast. Eigentlich bei CMS kann man das ja eigentlich auch so als Startup in CMS, bei CMS sehen. Und als das dann eben auch so eine gewisse Stabilität und Größe erreicht hatte, du gesagt hast, okay, jetzt ist ein guter Moment, um weiterzuziehen und das jetzt für ganz viele Kanzleien möglich zu machen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass das wirklich eine schöne Entwicklung ist. Also das heißt, dass alles das, was ich bei CMS gelernt habe, dass ich das jetzt wirklich nutzen konnte, um auch den Rechtsmarkt weiter voranzubringen, als das nur bei einer Kanzlei zu tun, in dem Moment. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es solche Entwicklungsschritte gibt, die idealerweise mal rein und mal rausgehen. Also ich glaube nicht, dass der Weg nur ist, dass man zuerst in einer Kanzlei ist und dann bei einem Legal Tech Anbieter, sondern ich glaube, dass die schönste Entwicklung eigentlich eine ist, die irgendwo zwischen Kanzleien, Rechtsabteilung, Legal Tech Anbieter stattfindet, wo man auch gerne hin und her wechseln kann, um die Erkenntnisse dann jeweils wieder zurückzubringen.
Du hast gerade schon ein paar Zahlen genannt. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben. Also Legora hat gerade eine 550 Millionen Dollar Series D-Runde abgeschlossen, wird eben mit 5,5 Milliarden Dollar bewertet und über 800 Kunden in über fünf oder in mehr als 50 Märkten. Ja. Wie erklärt sich das Tempo? Du hast gesagt, 2023 gegründet. Also wie hat das jetzt gerade so Fahrt aufgenommen?
Wir haben ein unheimlich obsessives Team. Also wir sind alle einfach obsessed mit dieser Mission. Es ist wirklich einiges möglich. Und wenn man in das Unternehmen reinschaut und sieht, welche Regionen wir wie eigentlich abgedeckt haben, dann muss man sagen, die Zahlen, also die Personen, die Arbeitszeit, die man hat, die Projekte, die man stemmen kann und die Ergebnisse, die rauskommen, passen kaum zusammen. Also die Ergebnisse sind so viel größer, als das einzelne Team eigentlich stemmen könnte, wenn man es so runterbricht. In der Tat ist diese Series D, die wir gerade abgeschlossen haben, die zum Beispiel auch die größte Finanzierungsrunde im Legal Tech jemals. Also es fällt gerade ein Rekord nach dem anderen. Und das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass wir ein Team haben, bei dem alle bereit sind, so weit zu gehen wie möglich und dass unser Mitgründer und CEO Max von Anfang an darauf gesetzt hat, viele Personen genau mit Gründungsgehen einzustellen tatsächlich. Also wenn man sich die frühen Stellenanzeigen ansieht, als wir noch unter 100 Personen waren, da sieht man, dass eigentlich überall drin steht, you're a founder, you're a founder at heart, you have to work like a founder and think like a founder. Wir haben über 20 Personen eingestellt, die selbst Y Combinator Gründer sind, also Gründer, Gründerinnen, die im Y Combinator Programm waren, also entsprechend auch ambitioniert. Und diese Mentalität hat dafür gesorgt, dass wir von Anfang an ein Team gebildet haben, in dem niemand sagt, hier fängt meine Verantwortung an und hier hört sie auf und alles andere ist nicht mein Thema, sondern in denen alle sehr result-oriented und output-oriented sind und sich fragen, wie bekommen wir am Ende das Ergebnis, das wir brauchen? Nicht, was ist meine Rolle, sondern wie kommt das Ergebnis? Und ich glaube, das ist so eine Gründungsmentalität, die man eben jetzt, ich bin ja angestellt, ich bin ja gerade nicht Gründerin, die ich auch als Angestellte haben kann, zu sagen, wenn unser Ziel ist X, dann mache ich das, was für X notwendig ist. Wenn für X notwendig ist, dass ich in die USA fliege nächstes Wochenende, dann mache ich das. Wenn für X notwendig ist, dass ich die Kaffeemaschine leere, mache ich das auch. Aber wenn für X notwendig ist, dass ich den Müll raustrage und das ist gerade das Wichtigste, was ich für uns machen kann, dann ist das das, was ich tue, egal was mein Titel ist und egal wofür ich mal eingestellt wurde.
Also man kann schon mal sagen, bei hochmotivierten Team, check bei Legora. Jetzt sind die Kunden ja der nächst spannende Strang, um einfach super, super erfolgreich zu werden. Ihr arbeitet schon mit super vielen Kanzleien wie Linklaters, Cleary Gottlieb, Whitecase zusammen. Was kann man sich vorstellen? Welche Aufgaben übernimmt Legora da schon konkret, die normalerweise von Anwälten getan worden wären?
Also erstmal viel von den Massenprozessen, damit hat es eigentlich mal angefangen. Also Due Diligence habe ich ja eben schon angesprochen, dass man einfach viele Dokumente auswertet und sich fragt, was sind denn hier für Klauseln drin, was sind hier für Dokumente, die wir uns genauer anschauen müssen, was vielleicht weniger genau ist, aber auch nicht nur im Corporate-Bereich, sondern auch zum Beispiel in Disputes hat man ja auch mit unheimlich vielen sehr langen Dokumenten zu tun. Dass man sich also fragt, wann wurde dieses Argument eigentlich von wem mal vorgetragen, was bedeutet das, wonach sollte ich die Strategie heute ausrichten. Diese ganzen Themen werden heute schon zu einem beachtlichen Teil von Legora bearbeitet. Das heißt auch, alles, was nicht in den Kern des wirklichen juristischen Abwägens geht, ist etwas, was Legora heute schon macht. Ich wäre wahrscheinlich vorsichtig, damit einen Vertrag hochzuladen und zu sagen, schau mal drüber und schick die relevanten Änderungen irgendwie zurück an die Mandantin. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, so macht das, oder hoffe ich, so macht das niemand heute. Aber was ich schon machen kann, ist einen Vertrag hochzuladen und zu sagen, prüf das mal gegen die ganzen anderen Verträge, die diese Mandantin in der Vergangenheit hatte, auch gegen meine Verträge, die ich schon mal verhandelt habe. Zeig mir, was hier ungewöhnlich ist, was angepasst werden sollte. Zeig mir Widersprüche. Und dann kann ich das immer noch einschätzen und das dann rausschicken. Also viel auch der Tätigkeit, die früher klassisch irgendwo zwischen Ref, Vimi und Associates waren, aber inzwischen auch Tätigkeiten, die tief in die Arbeit von Partnerinnen und Partnern gehen.
Wie siehst du es denn oder wie ist denn die Legora-Sicht darauf? Wird KI Anwälte ersetzen? Ich sage es jetzt extra mal so überspitzt, plakativ, weil ich deine Meinung dazu super spannend finde.
Ich hoffe nicht. Wir hoffen nicht. Erstmal natürlich verkaufen wir an Anwälte und Anwältinnen. Also wollen wir nicht, dass sie ersetzt werden. Das ist ja unsere Zielgruppe. Aber auch jenseits dessen, wir glauben noch nicht mal, dass KI Kanzleien ersetzt. Das ist ja auch eine Frage, die manchmal gestellt wurde. Geht es jetzt nur noch Rechtsabteilungen oder so? Das glauben wir nicht. Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Das eine ist dieses ganze Thema Haftung, was man nicht unterschätzen darf. Also es ist eine Frage, ob sich etwas richtig anfühlt. Es ist eine andere Frage, ob, wenn es dann doch nicht richtig ist, jemand dafür haftet, dass es nicht richtig ist. Das ist, glaube ich, ein sehr essentieller Punkt. Und ich weiß nicht, ob dieses Haftungsthema im Zusammenhang mit KI so schnell fallen wird. Also ob es da wirklich Versicherungen gibt, die sagen, wir können auch die Haftung übernehmen für, oder wir können auch den Schutz übernehmen für KI-Output. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das andere ist aber auch, dass die wirkliche strategische Beratung und die Erfahrung, die man hat, wenn man etwas für viele Jahre macht, die Mandantin auch wirklich gut kennt, den Markt wirklich gut kennt, dass das etwas ist, wovon wir nicht glauben, dass KI das so schnell ersetzen wird. Aber sicher werden viele Aufgaben wegfallen. Also wenn wir uns ein Berufsfeld vorstellen, dann ist ja ein Job besteht aus vielen Aufgaben und einige dieser Aufgaben werden wegautomatisiert. Das ist so, dadurch fällt der Job nicht weg, aber dadurch fallen eben vielleicht 50% der bisherigen Aufgaben weg. Und das glaube ich schon. Also ich glaube, wir werden sehen, dass Anwälte und Anwältinnen viel, viel produktiver werden. Wir haben auch gerade selber einen ROI-Report rausgebracht, der auch relativ breit rezipiert wurde. Nicht immer wurden wir dabei groß genannt, ist auch überhaupt nicht wichtig, aber der eben auch Anklang gefunden hat. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Und der gezeigt hat, dass die Effizienz gesteigert werden kann und dass plötzlich auch, und das finde ich vielleicht den wichtigsten Punkt von allem, Arbeit, die sich vorher gar nicht rentiert hätte, sich jetzt durch KI wieder rentiert. Und das ist, glaube ich, der Kern dessen, was wir am Ende erreichen müssen, dass auch hinsichtlich des Zugangs zum Recht wir an einen Punkt kommen, an dem KI so viel von der nervigen und vielleicht auch gar nicht notwendigen Vorarbeit übernimmt, dass auch Aufträge, die bisher gar nicht rentabel gewesen wären, wieder rentabel sind.
Legal beschäftigt ja auch viele sogenannte Legal Engineers. Du stellst selber wahrscheinlich auch viele ein. Was steckt denn jetzt für dich hinter dieser Rolle und warum ist sie überhaupt so wichtig?
Ja, Legal Engineers sind diejenigen, die unser Produkt übersetzen für diejenigen, die es nutzen sollen und dann umgekehrt auch die juristische Arbeit zurück übersetzen in unser Produkt. Das geht in beide Richtungen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Schnittstelle. Also unser Produktteam muss ja wissen, was es bauen soll. Und das weiß es, weil Legal Engineers in den Kanzleien, in den Rechtsabteilungen vor Ort sind und die Onboardings machen und zurückkommen und sagen, hier ist eine Funktion, die brauchen wir unbedingt. Und umgekehrt verstehen die, wie das Produkt gebaut ist und können das Menschen dann erklären, die das dann für sich gewinnbringend nutzen sollen. Also Legal Engineer ist eine unheimlich, unheimlich wichtige Aufgabe. Wir eröffnen ja jetzt auch unser deutsches Büro in München in den nächsten Wochen.
Wirst du dann auch
wahrscheinlich sein? Also ich bin nun inzwischen sehr in Berlin beheimatet, okay, insofern.
Schade.
Aber es gibt natürlich auch gute Zugverbindungen nach München.
Ja, sehr gut, das stimmt. Mit dem Sprinter ist man schnell da.
Ja, und ehrlicherweise in Deutschland muss man ja auch sagen, wir sind ja hier nicht wie, sagen wir mal, in Großbritannien, wo einfach sehr viel in London stattfindet zum Beispiel, sondern in Deutschland ist man ja immer überall. Ich wohne zwar auf dem Papier in Berlin, aber ich bin eigentlich kaum in Berlin. Ich bin eigentlich immer in Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München oder auch einfach in kleineren Orten, denn die deutsche Industrie sitzt ja auch nicht in den Großstädten.
Woran liegt es eigentlich, dass Legora sich aber für ein Münchner Büro entschieden hat eigentlich?
Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, wir haben ja ein Dachteam, nicht nur ein deutsches Team, sondern ein Dachteam. Und wenn man Österreich, die Schweiz und Deutschland auf einer Karte einzeichnet, dann sieht man, dass München sehr viel zentraler ist als zum Beispiel Hamburg. Das ist das eine. Das zweite ist, dass München inzwischen auch, was Legal Tech angeht, sich zu einem der Hubs entwickelt hat neben Berlin. Also man hat da mit dem Legal Tech Collab und auch viel politischer Förderung dieses ganzen Gebiets Legal Tech, hat man da sehr viele Talente, auch eine ganze Bubble, ein ganzes Ökosystem, das sich gerade entwickelt. Das ist wichtig. Auch ein KI-Ökosystem, das sich gerade entwickelt. Und es hat sowohl Kanzleien als auch Rechtsabteilung in München. Denn man muss sagen, Berlin, hier sitzen zwar auch einige Kanzleien, aber so in Brandenburg und Berlin ist einfach sehr viel weniger Industrie als in Bayern und Bavü. Und wir haben so verschiedene Punkte übereinander gelegt. Eine Frage ist natürlich auch, wie lebenswert ist die Stadt? Wie attraktiv ist das für junge Talente, die zu uns kommen? Und sind wir nah an unseren Kunden, mit denen wir arbeiten wollen? Und da waren Berlin, Frankfurt, München waren auf jeden Fall auch, Hamburg natürlich auch, waren so Orte, die wir uns da überlegt haben, Stuttgart, aber am Ende hat das bei die Überschneidung für München am größten.
Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu den Legal Engineers. Wer kann sich denn als Legal Engineer bei dir bewerben?
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass mit dem Münchner Büro stellen wir jetzt auch massiv ein in Deutschland, deswegen auch genau der richtige Zeitpunkt zu fragen, denn man kann sich jetzt bewerben, um Legal Engineer in München zu sein bei uns. Was ist das Profil, das wir suchen? Man kann tatsächlich sehr juniorisch zu uns kommen. Also man kann mit, sagen wir mal, einem Examen oder einem ähnlichen Hintergrund zu uns kommen und dann viel bei uns lernen. Dann braucht es vor allem viel Tech-Interesse. Also wenn man sagt, ich habe jetzt nicht 20 Jahre Beratung und habe irgendwie in den letzten 20 Jahren im Bereich Real Estate zum Beispiel Rechtsberatung gemacht, sondern ich habe vor allem Jura studiert, aber daneben auch ein bisschen, sagen wir mal, ein paar Agents gebaut oder so, dann super, dann kann man bei uns auf jeden Fall auch sehr viel lernen. Wir suchen aber auch Legal Engineers, die einiges an Berufserfahrung haben. Also auch wenn man 10 Jahre, 15 Jahre in einem Bereich beraten hat und sagt, ich möchte das jetzt nutzen mit meinem Spezialwissen, das ist auch sehr willkommen. Wir haben bei uns zum Beispiel eine Anwältin, die ist seit 28 Jahren Corporate-Anwältin und ist zu uns gekommen. Die war vorher auch in Großkanzleien, hat wirklich ganz einfach traditionell im Bereich Corporate beraten, dann auch Knowledge Management gemacht. Das sind auch Profile, die wir sehr, sehr gerne bei uns haben. Auch In-House-Team zum Beispiel haben wir jemanden, der war General Counsel vorher von großen Unternehmen. Das heißt, bei uns ist die Spannbreite sehr breit. Wichtig ist, dass man entweder im juristischen Schwerpunkt hat oder wenn man noch nicht so viel juristische Erfahrung sammeln konnte, dann aber ein großes Tech-Verständnis.
Das heißt, jung und alt kann eigentlich zu euch kommen.
Ja.
Ich fand jetzt nochmal sehr spannend, wenn sich jemand gerade im Studium befindet oder auch vielleicht sein erstes Examen schon hat, gerade im REF. Du hast gerade gesprochen von technischem Interesse oder Tech-Skills. Wie bekommt man die denn? Einfach, indem man sich selber Learning by Doing mal hinsetzt, sich damit auseinandersetzt und ja, die ersten Agents baut? Oder was stellst du dir drunter vor? Oder was rätst du vielleicht sogar jungen Juristen und Juristinnen, um da versierter zu werden?
Viel ist Learning by Doing, auf jeden Fall. Es gibt unheimlich viele Ressourcen, die frei verfügbar sind. Also es gibt von den großen Anbietern zum Beispiel, also OpenAI, Google, aber auch IBM, Microsoft und so, YouTube-Serien beispielsweise oder so Online-Learning-Formate, die alle frei verfügbar sind, die man sich mal in seiner Freizeit anschauen kann, wo man schon relativ viel darüber lernt.
Hast du da ein paar besonders gute Tipps? Also abgesehen von den großen, ich finde auch übrigens die Claude-Tutorials richtig gut, aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche Newsletter oder ähnliches, bei denen du sagst, das kann ich empfehlen.
Nee, genau, die Claude-Tutorial tatsächlich auch. Inzwischen sind es so viele, dass ich sogar vorsichtig damit bin zu empfehlen. Ich habe zwar welche, die ich selber lese seit 3 Jahren, aber ich weiß gar nicht, ob das noch die besten sind, weil ich auch immer mal wieder neue Sachen sehe. Ich habe zum Beispiel so ein Founders AI Newsletter letztens gefunden auf irgendeiner Seite in den USA. Müsste ich echt nachgucken, wie es nochmal heißt, dass ich jetzt immer freitags bekomme. Und das finde ich auch irgendwie ganz spannend, was da drin steht. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Angebote. Es gibt auch von Unis sehr viele Angebote. Also beispielsweise Pierre Zickert von Hengeler Müller unterrichtet an der Uni Jena und seine Kurse, ich glaube, es sind 5 oder 6, die er anbietet, sind online für alle frei verfügbar. Er postet den Link dann immer bei LinkedIn und dann kann man sich da anmelden und dann kann man an diesen Kursen einfach teilnehmen, auch wenn man nicht an der Uni Jena ist. Das zum Beispiel würde ich sehr empfehlen.
Das ist richtig cool. Das recherchieren wir mal und packen das direkt in die Shownotes. Das möchte sich der eine oder andere bestimmt angucken.
Ja, also ich habe auch selber einen Kurs unterrichtet an der Uni Münster jetzt zum Beispiel. Oder wir haben auch eine Partnerschaft mit der Bucerius Law School, wo alle Studierende dann Legora-Lizenzen bekommen und auch ein Onboarding. Und da in diese Richtung gibt es sehr viel. Und einige Universitäten haben eben eigene Programme, die kann man sehr gern besuchen und für sich nutzen. Wir als Anbieter freuen uns übrigens auch immer über Nachrichten. Ich weiß, das gilt nicht nur für uns, sondern auch für andere Anbieter. Wenn man sich bei uns meldet und sagt, ich habe hier Interesse, was könnte ich mir angucken, dann schicken wir eigentlich sehr, sehr häufig sowas wie kostenlose Zugänge mit und irgendwie nochmal Einführungsvideos, damit man mal rumspielen kann. Also wenn man Interesse hat, diese Uni-Programme, die Angebote der großen Anbieter so im Bereich YouTube, der YouTube-Videos und Newsletter, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es schadet bestimmt auch nicht, ein bisschen Vibe zu coden.
Ja.
In der Praxis.
Wir haben jetzt schon über Skills gesprochen, die vor 5 Jahren oder vielleicht waren es auch schon mittlerweile 10 Jahre noch überhaupt kein Thema waren, nämlich diese ganze Tech-Expertise oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Aber was würdest du denn sagen, welche klassischen Fähigkeiten sind jetzt immer noch wichtiger denn je? Und vor allem auch, wenn man sich jetzt auch bei Legora bewerbt, spielen Noten, Prädikatsexamina in deinen Augen noch die gleiche Rolle wie früher oder wird es verschwinden?
Also mein Gefühl ist, vielleicht auch leider, dass das Prädikatsexamen so schnell nicht verschwindet. Das ist auch die Erfahrung in meinem eigenen Lebenslauf. Ich muss sagen, dass bei mir die allermeisten kein Problem damit haben, dass ich kein zweites Examen gemacht habe, außer vielleicht meine Familie ein bisschen. Ich komme ja aus einer großen Familie, die sind vielleicht immer noch ein bisschen enttäuscht.
Die hoffen noch. Es ist noch nicht zu spät.
Also stimmt, es ist, das höre ich tatsächlich so alle 2 Jahre, dass es ja nicht zu spät ist. Man kann ja doch nochmal ins Ref gehen. Also da, das Spannende ist, das zweite Examen tatsächlich viel weniger Personen so wirklich zu bewegen scheint, als die Noten. Also die Noten waren in meinem Leben immer relativ wichtig. Ich sehe das auch bei uns tatsächlich. Ich sehe es auch immer noch in den Kanzleien. Ich glaube, es ist weniger wichtig, was man so ganz genau studiert. Also ob ich jetzt im Bachelor irgendwie Legal Tech mache oder das nicht mache, ob ich Jura auf Examen studiere, auf Bachelor auf was ganz anderes im Ausland studiert habe oder so. Aber Noten zeigen natürlich schon auch, dass man bereit ist zu lernen, also eine gewisse Hartnäckigkeit, die wir ja schon angesprochen haben, gerade im Jurastudium, das ist auch einfach viel Arbeit, was da am Ende rauskommt. Es zeigt, dass man bereit ist, diese Prüfungen so ein bisschen zu priorisieren. Das ist leider etwas, wovon ich glaube, dass es erstmal bleibt. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich auch viele andere Fähigkeiten als einfach nur irgendwie gute Examensnoten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, was am Markt gerade noch wertgeschätzt wird. Es wird auf jeden Fall bei uns wertgeschätzt, ja.
Was sind denn die anderen Fähigkeiten, die du für mindestens genauso wichtig erachtest?
Die Fähigkeit zu verstehen, was andere Personen brauchen, das ist etwas, was einen sowieso immer auch im juristischen Betrieb zu einem erfolgreicheren Menschen macht, glaube ich.
Auch im Vertrieb übrigens, ne? Also überhaupt zu verstehen, was möchte mein Gegenüber und wie kann ich ein Problem für ihn lösen, wo dann auch noch eine gewisse Zahlungsbereitschaft besteht.
Ja, ich habe letztens auch irgendwo wieder etwas gelesen, was ich sehr wahr finde, und zwar jeder Job wird ab einer höheren Seniorität am Ende Vertrieb. Das ist ein bisschen so. Also Partner, Partnerinnen in Großkanzleien vertreiben ja auch und haben dann ja auch andere in ihrem Team, die Arbeit mit ihnen zusammen machen. Aber ihre Arbeit ist ja auch zu einem beachtlichen Teil, Mandate reinzuholen, zu halten, Mandanten glücklich zu machen, Mandanten zu verstehen, Beziehungen zu bauen. Und das, was, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist, ist nicht nur nach dem zu gehen, was mir jemand sagt. Also wenn mich jemand anschreibt und mir sagt, bei mir funktioniert das Wild Adder nicht oder irgendwie bei mir halluziniert etwas oder so, dann ist das erstmal nur ein Problem, aber das erklärt mir relativ wenig. Ich verstehe nicht, wurde hier vielleicht was falsch angewendet? Ist der Prompt eigentlich gut? Wurde überhaupt die richtige Funktion ausgewählt? das mitzufühlen, also zu verstehen, was hier gerade eigentlich passiert ist, die richtigen Fragen zu stellen, auch proaktiv die Hinweise mitzugeben, die man braucht, um damit erfolgreich zu sein. Das sind, glaube ich, Dinge, die Legal Engineers können müssen. Das sind aber auch Dinge, die man im juristischen Beruf immer können sollte. Man sollte immer in der Lage sein, zwischen den Zeilen zu lesen und zu verstehen, okay, der Mensch sagt mir zwar gerade, dass das hier sein Problem ist, aber ist das wirklich sein Problem oder könnte nicht auch was ganz anderes als eigentliche Problem sein?
Generell technisches Verständnis, auch Datenaffinität, ja, Prozessdenken. Wie wichtig sind solche Kompetenzen auch für dich beim Einstellen jetzt bei Legora?
Schon auch. Ich würde sagen, technische Affinität ist so ein bisschen eine Frage, was man darunter versteht. Ich sehe KI als etwas, was ein bisschen funktioniert wie Strom oder das Internet, was sich einfach durchsetzt. Und wenn ich heute in der Lage bin, mein Smartphone zu bedienen, dann nenne ich das ja auch nicht technische Affinität, sondern es ist einfach eine Voraussetzung. Jeder Mensch muss in der Lage sein, ein Smartphone zu bedienen. Ich glaube, mit KI entwickeln wir uns in die gleiche Richtung. Und deswegen, ja, ich erwarte schon, dass die Person auch mit diesen Modellen umgehen kann und auch versteht, wie eine Plattform gebaut ist. Aber ich erwarte eigentlich von allen, die jetzt neu in den Beruf kommen und auch den meisten, die schon ein paar Jahre im Beruf sind, dass sie das auch demnächst können. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, technische Affinität, also in der Nutzung von KI, sich wohlzufühlen, ist, glaube ich, etwas, was ich einfach von allen voraussetzen würde und was ich nicht zwangsläufig nur für eine Legal Engineer Stelle erwarte.
Du hast vorher auch schon gesagt, bestimmte Aufgaben oder bestimmte Aufgabenbereiche werden wegfallen oder werden durch KI ersetzt werden. Wie siehst du das denn bei den Juniors? Das ist ja auch noch so ein beliebtes Diskussionsthema, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch wirklich was viele Kanzleien gerade umtreibt. Werden wir noch Juniors brauchen? Und was passiert, wenn wir keine Juniors mehr ausbilden? Wird diese mangelnde Erfahrung am Anfang wettgemacht?
Ja, ich glaube, zu den Zahlen, wie das jetzt gerade schon ist mit den Juniors, kannst du vielleicht sogar mehr sagen, was ihr seht, welche Juniors wie anders heute eingestellt werden in der Breite des Marktes.
Ja, man sieht leichte Tendenzen. Also man sieht, dass im Juniorbereich einen kleinen Rückgang der Ausschreibungen, aber es ist noch nicht so wesentlich, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Also aktuell ist es, glaube ich, mehr Thema, als dass jede Kanzlei das wirklich schon so umsetzt. Aber guckt man in die Zukunft, ist es spannend von dir zu hören, wie du das siehst, ob Legora beispielsweise auch die Fähigkeit hat, den Junior vollkommen zu ersetzen.
Ich denke schon, dass einige recht viele Aufgaben, die Juniors bisher gemacht haben, durch Legora ersetzt werden können. Heute schon und in Zukunft noch mehr, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass viele Juniors jetzt schon Aufgaben gemacht haben, die nicht das Limit dessen waren, was sie erreichen konnten. Also ich glaube, viele haben die Erfahrung gemacht, dass sie aus dem Studium oder aus der Ausbildung insgesamt, aus den Examen herausgekommen sind und so intellektuell irgendwie an ihrem Höchststand waren von dem, was sie schaffen konnten und greifen konnten und dann teilweise in der praktischen Arbeit danach sich nicht immer komplett erfüllt gesehen haben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn dann auch einiges wegfällt. Also wenn ich auch zum Beispiel noch an meine ersten Praktika denke, ich weiß nicht das Gleiche wie ein Associate, um Gottes Willen, aber wenn ich so an meine Praktika denke, irgendwie auch so im Studium, da waren auch so Aufgaben, dass ich zum Beispiel alle Postleitzahlen der Orte rund um Stuttgart irgendwie mal in eine Excel-Liste schreiben musste und so. Und das war jetzt 2012.
Das ist echt eine Polteraufgabe fast.
Ja, und das war eine Großkanzlei, eine der Top 5 Großkanzleien der Welt. Ich werde nicht den Namen sagen, aber halt wirklich so eine Aufgabe. Das war damals noch eine Aufgabe. Und ich bin mir eigentlich ganz
sicher, dass der Name austauschbar wäre, weil diese Aufgabe gab es bestimmt in fast jeder größeren und kleineren Kanzlei.
Ja, also bestimmt. Das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders schlimm waren. Überhaupt nicht. Aber da waren viele solche Aufgaben dabei. Also war wirklich viel dabei, was einfach nicht ansprechend war, wofür es kein Jurastudium brauchte. Ich sehe auch heute im juristischen Betrieb so viele Aufgaben, für die es kein Jurastudium braucht. Ich kenne so viele Rechtsabteilungen, wo die Leute sagen, ich bekomme immer wieder die gleichen Fragen zu unseren Guidelines, weil die Personen die Guidelines einfach nicht durchgelesen haben. Und dann werde ich irgendwie immer wieder gefragt, ob ich dieses Geschenk und jedes Geschenk jetzt annehmen kann. Und wenn wir da jetzt einen Bot haben, der diese paar Fragen wegautomatisiert, dann ist, glaube ich, erstmal niemand schade drum. Und da wird auch viel Juniorarbeit wegfallen. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, dass Juniors heute schon viel mehr können, als wir ihnen oft zutrauen oder auch mehr als einfach die Aufgaben sind, die sie bekommen. Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass man wirklich daran wächst. Es fallen viele Aufgaben weg, aber man lernt jetzt zum Beispiel hoffentlich auch schon im Studium, aber dann in der Ausbildung schon früher, nicht mehr die Person zu sein, die alles produziert, sondern vor allem die Person zu sein, die alles prüft. Mhm. Und das ist eine ganz andere Aufgabe und eine, die aber auch Juniors schon übernehmen können, wenn sie eben die inhaltliche Tiefe haben, um Dinge zu prüfen. Das ist sehr wichtig.
Also du sagst, die Aufgaben des Juniors werden andere und eigentlich ja, vielleicht sogar interessanter und sogar herausfordernder. Und vielleicht hat man dann auch sogar eine steilere Wachstumskurve, was das eigene Lernen im Job angeht.
Ja, ich glaube, es ist mehr als genug juristische Arbeit da. Ich weiß jetzt nicht, wie es in 50 und 100 Jahren ist auf der Welt, aber was jetzt so die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre angeht, muss ich sagen, ich sehe eigentlich mehr als genug juristische Aufgaben, die ungelöst sind, in die man reinwachsen kann.
Du hast jetzt schon einige Positivbeispiele genannt, mit der Uni Jena zum Beispiel, mit der Vorlesung. Aber wie siehst du denn generell die juristische Ausbildung, das Studium? Kann es überhaupt noch mit den Anforderungen des Marktes, also Anforderungen auch, die beispielsweise die Gora hat, Schritt halten, bildet die Uni noch dafür aus, was wirklich gebraucht wird?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Es wird auch am Ende viel zu wenig das abgeprüft, was gebraucht wird. Da gehört natürlich dieses technische Wissen dazu. Klar, das wäre natürlich gut, wenn man das vermitteln würde. Aber es geht auch weiter. Also die Prüfungen zum Beispiel, die ich stelle. Wenn ich heute schon weiß, dass ich Aufgaben KI-generiert lösen kann und die dann aber prüfen muss, dann ist das doch etwas, was ich auch im Studium schon abbilden könnte. Ich könnte doch Prüfungen stellen, in denen ich zum Beispiel einen Sachverhalt habe. Dann habe ich den Sachverhalt schon an ein Sprachmodell gegeben. Ich habe es vielleicht einfach Claude einmal diesen Sachverhalt gegeben und dann eine Antwort rausbekommen. Dann könnte ich ja den Sachverhalt und die Antwort einfach den Studierenden einmal geben und sagen, und jetzt prüfen Sie doch mal diese Antwort, korrigieren Sie diese Antwort. Was ist denn alles falsch an dieser Antwort?
Spannend. Hast du jetzt gerade eine Frage verraten, die du im, oder einen kleinen Case verraten, den du vielleicht im Vorstellungsgespräch bei Ligora machst?
Das vielleicht machen wir jetzt in Zukunft.
Ja, ist okay. Jetzt. Das ist nicht schlecht.
Live entwickelt. Ja. Das halte ich aber tatsächlich für die beste Art, eigentlich zu prüfen. Mhm. Nicht die einzige. Ich sage jetzt nicht, dass sozusagen der klassische Fall und das klassische Gutachten wegfallen müssen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass wir eine Ausbildung entwickeln sollten, die auf diese Welt vorbereitet, die jetzt kommt, und auf die Tätigkeit vorbereitet, die kommt. Und ich glaube, dass wir da in der Ausbildung viele Elemente haben. Das eine ist, das wurde schon oft besprochen und es stimmt, die Notengebung erscheint zum Teil ziemlich willkürlich. Da gibt es auch genug Studien, die zeigen, dass sie wirklich auch ein bisschen problematisch ist. Die Fälle, der Wust auch an Inhalt. Es ist einfach sehr, sehr viel Inhalt. Man muss wirklich sehr viele Randgebiete inzwischen lernen, von denen ich nicht weiß, ob das danach für alle so relevant ist und ob es nicht wertvoller wäre, die Systematik einmal zu verstehen.
Ja.
Da fallen, glaube ich, viele Punkte weg.
Spezialisierung auch früher zu ermöglichen vielleicht. Also, dass man eben diese Randgebiete nur dann auswählt, wenn man weiß, dass man auch in dem Bereich danach tätig sein möchte.
Genau. Denn es ist natürlich schön, dass wir ein System haben, das möglichst breit auszubilden versucht. Das ist natürlich schon wertvoll, dass man danach sowohl Staatsanwaltschaft als auch Richterschaft, als auch irgendwie Anwaltschaft, als auch was ganz anderes machen kann. Nur es ist schon auch sehr richterorientiert, die Ausbildung. Das muss man schon sagen. Also es gibt in Heidelberg ein Institut für anwaltsorientierte Ausbildung. Das ist jetzt, meine ich, gerade 30 geworden. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein sehr positives Beispiel dafür, wie sich Ausbildung auch weiterentwickeln kann, dass man eben nicht nur immer dieses Gutachten hat, bei dem man immer abwägen muss, sondern dass man mal auch in die Rolle des Anwalts, der Anwältin sich versetzen muss und einem gesagt wird, und jetzt schreiben Sie doch mal einen Schriftsatz, der diese Mandantin vertritt. Also auch mal Partei ergreift und nicht immer nur aus der Brille eines Richters und einer Richterin schaut, irgendwie immer beide Seiten sehen zu müssen. Ich glaube, dass da viel mehr Bewegung drin sein könnte, tatsächlich. Ein System, das sich ziemlich reformiert hat und ich finde auch zum Guten hin, ist das, was wir in Großbritannien sehen mit SQE1, SQE2, wo im ersten Teil Multiple-Choice-Fragen gestellt werden in Fällen, die dann im Multiple-Choice geprüft werden können. Das ist auch ein bisschen neutraler und fairer, würde ich sagen, von der Bewertung, weil es einfach Multiple-Choice ist. Und im zweiten Examen oder im zweiten SQE2 in der Prüfung hat man dann wirklich reale Situationen, die nachgespielt werden, mit Schauspielern, Schauspielerinnen, wo man dann nicht nur nach der inhaltlichen Tiefe der Antwort bewertet wird, sondern auch danach, ob das überhaupt für diese Mandantin gerade verständlich war und ob was auf die richtige Weise kommuniziert wurde.
Super spannende Denkanstöße. Ich hoffe, dass sich da einiges tun wird, was die deutsche Juristenausbildung angeht. Was würdest du denn abschließend noch sagen? Was wäre denn dein Rat an junge Juristinnen und Juristen, die sich jetzt für Legal Tech und KI interessieren? Wo fängt man am besten an? Was könnten die ersten Schritte sein und was sollte man dann mitbringen, wenn man sich bei Ligora bewirbt?
Also es schadet sich ja nicht, das juristische Handwerkszeug zu beherrschen, denn das ist das, was man am Ende macht. Also man macht auch sehr viel Jura. Ich glaube, für diejenigen, die denken, Legal Engineering wäre ein Weg raus aus Jura, muss ich sagen, das ist leider nicht so. Also ich sehe extrem viel Jura und unsere Legal Engineers machen extrem viel Jura, denn am Ende versucht man sich ja in die verschiedenen Geschäftsbereiche reinzudenken und deren Probleme wirklich auch tiefgründig zu lösen. Wo würde ich deswegen anfangen? Ich würde auf jeden Fall versuchen, juristische Systematik zu verstehen. Ich würde auch für uns konkret versuchen, die Arbeit zu verstehen, also die Arbeit, die in Kanzleien, in Rechtsabteilungen gemacht wird, denn das ist das, was wir versuchen zu unterstützen. Also da Praktika gemacht zu haben und sich damit zu beschäftigen, was würde ich eigentlich Prozesse verbessern, beschleunigen, ist etwas, was unheimlich hilft. das dann mit KI schon mal auszuprobieren, um selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was KI kann und auch was KI nicht kann. Das ist ein beachtlicher Teil von dem, was wir tun, ist, glaube ich, wertvoll. Und dann würde ich aber auch sagen, lieber früher melden als später. Also wir warten nicht darauf, dass jemand 5 Jahre lang den perfekten Lebenslauf baut und sich dann erst bei uns meldet, sondern wir freuen uns auch, wenn man schon im Studium, nach dem Examen, im Examen, wie auch immer, frühzeitig auf uns zukommt und sagt, ich habe hier Interesse, das ist vielleicht noch nicht für heute direkt relevant, aber was könnte ich denn im nächsten Jahr noch machen? Dann teilen wir auch gerne Ressourcen, mit denen man dann nochmal weiter wachsen kann.
Also das heißt, der Bewerbung steht dann nichts mehr im Weg bei euch?
Genau, wir freuen uns über viele, viele Bewerbungen.
Perfektes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mehr Tiefe gegeben hast in diesem Bereich. Ich glaube, es hat mit Sicherheit den einen oder anderen motiviert, nochmal ja auch keine Berührungsängste zu haben, sondern wirklich tiefer in dieses Thema einzusteigen und zu schauen, welches Wissen man sich jetzt in der nächsten Zeit selbst aneignen kann.
Ja.
Vielen Dank an dich.
Danke dir.
Das war Natalia Schumerus.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.